Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 5. September. Heute geht's bei uns um einen Münzschatz, entdeckt auf der Enge-Halbinsel.
Der schweizerische und vor allem auch der Berner Boden ist voll von Sachen. Wir finden jetzt noch ganz spannende archäologische Funde.
Eine neue Ausstellung widmet sich dem archäologischen Reichtum von Bern. Und Rechte für Indigene, umfassender Umweltschutz und ein ausgebauter Sozialstaat. Gestern lehnte die chilenische Bevölkerung eine neue, sehr progressive Verfassung deutlich ab. Trotzdem wird die Vorlage ihre Spuren hinterlassen.
Vieles von dem, was in dieser Phase jetzt Thema war, wird auf der Agenda auf jeden Fall bleiben.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Umgestaltung von Wabern und Kleinwabern ist einen Schritt weiter. Die Bauprojekte werden öffentlich aufgelegt zum Tram Kleinwabern und zur Sanierung des Zentrums von Wabern. Ab Mitte Oktober kann die Bevölkerung die Pläne während 30 Tagen einsehen. Die Projekte sollen die Quartiererschließung verbessern und die Sicherheit erhöhen für den Velo- und Fußverkehr. Weiter soll die Säftigenstraße umwelt- und siedlungsverträglicher werden. Die Projekte werden gemeinsam getragen vom Kanton Bern, von Bernmobil, der Gemeinde Könitz und der Stadt Bern. Harsche Kritik an der Hühnerhaltung der Migros. Die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus wirft der Detailhändlerin vor, an 3 Standorten im Wallis Masthühner unter grausamen Bedingungen aufzuziehen. Ein Video zeigt, wie gestresste, aggressive Hähne Hühner bis zum Tod traktieren. Die Migros weist die Vorwürfe zurück, es sei nicht belegt, dass die Aufnahmen tatsächlich aus den Betrieben im Wallis stammen, schreibt sie gegenüber Keystone SDA. TM Focus hat eine Petition gegen diese Zuchtmethoden lanciert. Die Organisation gehört zur Allianz der Massentierhaltungsinitiative. Sie schreibt, dass mit der Annahme der Initiative Ende September die Forderungen der Petition erfüllt wären. Bund, Kantone und Gemeinden starten eine nationale Sensibilisierungskampagne zur Cybersicherheit. Grund ist gemäß Mitteilung eine starke Zunahme von Cyberangriffen per E-Mail und Messenger-Nachrichten. Nicht immer sei der Betrug offensichtlich. Die Angreifenden würden immer geschickter vorgehen und oft psychologische Tricks verwenden wie Angst oder Zeitdruck. Gleichzeitig seien die Ermittlungen oft sehr schwierig, weil die Kriminellen in der Regel aus dem Ausland operieren. Ein weiteres Zeichen der Annäherung zwischen Israel und der Türkei. Zum ersten Mal seit 12 Jahren legte ein türkisches Kriegsschiff an einem israelischen Hafen an, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Gemäß israelischer Armee macht das Schiff einen Zwischenstopp im Rahmen von NATO-Aktivitäten. Bereits Mitte August hatten Israel und die Türkei ihre diplomatischen Beziehungen wieder in vollem Umfang aufgenommen. Nach jahrelanger Eiszeit beschlossen wurde eine Rückkehr von Botschaften und Generalkonsulaten aus beiden Ländern. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Abend gibt es Regen und Gewitter bei 26 Grad. Am Mittwoch ist es am Morgen noch regnerisch, tagsüber weitgehend sonnig. Am Abend gibt es wieder Regen und Gewitter bei 25 Grad.
Rabe Info.
Aus der Grabung direkt ins Museum. Das ist das Konzept einer neuen Ausstellung im Bernischen Historischen Museum. Im Halbjahrestakt werden die neuesten Funde des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern präsentiert. Den Anfang macht ein spektakulärer Schatz, gefunden im April auf der Enge-Halbinsel. Katrin Hiss hat die Ausstellung «Archäologie aktuell – Berner Funde frisch aus dem Boden» besucht.
In der Stadt Bern gehört die enge Halbinsel zu den archäologisch wertvollsten Gebieten, so Andrea Lanziger. In einem Video beschreibt der wissenschaftliche Projektleiter beim Archäologischen Dienst des Kantons Bern die Stadt Brenodurum, die damals überregionale Bedeutung hatte.
Wir sind im dichten Wald heute. Das Bild mag halt ein bisschen täuschen. In der Eisenzeit war hier sicher kein so ein Wald, wie er jetzt besteht. Wir sind hier im Zentrum von einer Stadt. Die Römerstrasse oder die Hauptachse ist vielleicht etwa 30 Meter weiter in diese Richtung. Und da hat es wahrscheinlich Gebäude gehabt, irgendwelche Werkplätze, alles möglich. Aber von dem sehen wir wie halt nichts mehr. Aber es hat sicher unter dem Boden noch Reste davon erhalten.
Funde von der Enge Halbinsel aus den Jahren 300 bis 100 vor unserer Zeitrechnung stehen im Zentrum der neuen Ausstellung im Historischen Museum. Die zuständige Kuratorin Archäologie, Vanessa Hausener, beschreibt den römischen Münzschatz aus 65 Silbermünzen als Sensationsfund.
Wir datieren diese Münzschätze mit der jüngsten Münze, weil vorher konnte der Münzschatz ja gar nicht in den Boden kommen. Und die jüngste Münze datiert zwischen 26 und 23 vor Christus. Sie wurde in dieser Zeit geprägt unter dem Kaiser Augustus. Das ist der Adoptivsohn des berühmten Cäsars. Und das heißt auch, dass dieser Schatz eigentlich nicht vor 23 vor Christus in den Boden kam.
Für diese Zeit ist der Münzschatz einmalig. Das schweizerische Gebiet war damals größtenteils von den Römern erobert. Funde von Silbermünzen in diesem Umfang seien sehr selten.
Man weiß umgerechnet, dass diese 65 Münzen sind etwa 2,5 Monatslöhne eines Legionärs. Also wirklich sehr, sehr viel Geld.
Der Besitzer oder die Besitzerin, eine Person aus der Stadt Brenodurum, hat wohl ihre Ersparnisse vergraben.
Das ist für mich in meiner Vorstellung wie ein Kässeli. Also, dass diese Person, ob weiblich oder männlich, wissen wir nicht, die wertvollsten Münzen da reingetan haben. Also diese 65 Münzen füllen ein Viertel des Gefäßes. Es ist ein kleines Tonfläschchen und die Person hat also ihre ganzen Ersparnisse dort reingetan und mit dem Kesselchen dann irgendwo vergraben.
Warum genau die Person das Geld vergraben hat, ist nicht klar. Sie war womöglich in einer unsicheren Situation. Bergen konnte sie ihre Ersparnisse offensichtlich nicht mehr.
Vielleicht ist die Person gestorben, vielleicht hat sie es nicht mehr gewusst genau, wo es ist. Es ist verrutscht, vielleicht mit vielem Regen. Die enge Halbinsel war danach noch 300 Jahre bewohnt und auch da, es hat es niemand ausgegraben bis ins Jahr 2022. Und dass es diese ganze Zeit im Boden gewesen ist, ist eigentlich mega spannend.
Die MacherInnen der Ausstellung «Archäologie aktuell – Berner Funde frisch aus dem Boden» schufen eine spezielle Atmosphäre. Besucherinnen und Besucher des Bernischen Historischen Museums sollen eintauchen in die Welt der archäologischen Grabungen.
Man hört echte Grabungsgeräusche aus der Grabung in Kallnach. Wir haben ein echtes Ausgrabungszelt. Das war wirklich noch auf einer Ausgrabung bis Ende Juni. Es ist auch ganz dreckig. Es ist bewusst dreckig gelassen worden. Aus Augusta Raurikhaus ausgeholt. Wir haben Werkzeuge, die uns der Archäologische Dienst des Kantons Bern gegeben hat. Also man soll wirklich das Gefühl bekommen, man sei jetzt gerade auf der Ausgrabung und diese Funde sind jetzt gerade frisch aus dem Boden gekommen.
Neu werden im Bernischen Historischen Museum also regelmäßig die neuesten Entdeckungen des Archäologischen Dienstes einem breiten Publikum präsentiert. Die zuständige Kuratorin Archäologie, Vanessa Hausener, erklärt, warum ihr diese neue Zugänglichkeit wichtig ist.
Viele Menschen glauben, wenn ich erzähle, ich sei Archäologin, glauben, dass ich nach Ägypten reise oder dass ich irgendwo ganz weit weg, aber sicher nicht in der Schweiz arbeiten kann. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, zuerst sicher an der Filmindustrie, aber auch, weil man in der Schweiz eigentlich nichts sieht oder das Gefühl hat, man sieht nichts von dieser Vergangenheit aus der Römerzeit, im Gegensatz zum Beispiel zu Rom oder zu Ägypten, wo man die Pyramiden noch sieht. Das ist nicht so. Es ist einfach überbaut. Das ist der Grund, wieso man es nicht sieht. Aber der Boden, der schweizerische und vor allem auch der Berner Boden, ist voll von Sachen. Wir finden jetzt noch ganz spannende archäologische Funde. Und ich will das zeigen. Ich will zeigen, wie reich eigentlich unsere Schweiz ist in archäologischen Hinterlassenschaften. Das ist mir ganz wichtig. Und darum präsentieren wir auch halbjährlich neue Funde frisch aus dem Berner Boden.
Vanessa Halsener ist Kuratorin Archäologie. Die Ausstellung Archäologie aktuell, Berner Funde frisch aus dem Boden, ist ab sofort im Bernischen Historischen Museum zu sehen. Bevor wir einen Blick werfen auf das wuchtige Nein in Chile zur neuen Verfassung, gibt's hier die chilenische Rapperin und Aktivistin Anna Tichot mit Desclasificado.
Desclasificado, soy el último eslabón que miraron de lado. El corazón anclado, desparramado porque nunca seré aceptado. El tipo, el límite, el que nadie mide. El que enseñaron que nunca será libre. Educarse para mí no es accesible. Por más que el comercial diga que todo es posible. A veces una y a veces nada. En donde quepo, que casilla. Mi cara marcada, perdida la mirada. La vista hacia la ventana. ¿Qué será lo que define ya de mi trama? Toqué todas las puertas. La vida desfilaba en el borde de esta vereda. Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, 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 pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide.
Subir peldaño toma tiempo, toma mal. Los últimos de la fila luego serán primero.
Soy el último peón que cambiaron de lado. El sujeto problema, objeto de dilema. El que no cabe en este esquema. Sigo pateando piedra, el que sueña a su manera. Si me preguntas, soy de cemento y tierra. ¿Cuál es mi clase? ¿Quién dicta las bases? Corrido en el desfase, ya que mi envase no place. Todo me delata, mi pelo, mi facha. ¿Cuál es la justicia cuando siempre se te tacha? Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, 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 pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, 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 pirámide. Esperé y esperé, ya no sé si travesé en el limbo, quizás fracasé. Esperé y esperé, ya no sé si travesé en el limbo, quizás fracasé. Esperé y esperé.
Rabe Info.
Es wäre die wohl fortschrittlichste Verfassung der Welt gewesen. Wäre, denn die ChilenInnen lehnten das neue Grundgesetz gestern ab, und zwar überdeutlich. Rund 62% legten ein Nein in die Urne. Die neue Verfassung hätte Chile in einen gerechteren, sozialeren Staat verwandeln sollen. Wirtschaftliche Entwicklung hätte nicht mehr auf Kosten der Natur geschehen dürfen und Indigene hätten weitreichende Autonomierechte erhalten. ging der sogenannte Verfassungskonvent zu weit, als er die Verfassung ausgearbeitet hatte. Darüber sprach Katrin Hiss mit der Politikwissenschaftlerin Claudia Ziller.
Claudia Ziller, Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ein wuchtiges Resultat bei der Abstimmung zu einer neuen Verfassung in Chile. Rund 62% der Abstimmenden sagten Nein zu dieser Verfassung. Welche Inhalte sorgten denn für diese große Ablehnung in der Bevölkerung?
Die, die den Text kannten, man kann nicht davon ausgehen, dass sich alle Wählende sich mit dem Verfassungstext auseinandergesetzt haben. Aber für viele geht der Text im Bereich der Rechte zu weit. Aber man muss auch sagen, dass viele, die den Text gar nicht genau kennen, trotzdem Ängste haben oder nicht vertrauen, dass der Verfassungskonvent ein gutes Ergebnis geliefert hat, weil die Arbeit des Verfassungskonventes nicht frei von Skandalen war.
Was für Skandale sprechen Sie hier an?
Man muss wissen, dass der Verfassungskonvent dominiert war von unabhängigen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Einige von diesen haben extremistische, fast extravagante Forderungen gestellt oder Vorschläge gemacht, die zwar im Plenum die 2/3 Mehrheit nicht erreichten, um überhaupt Eingang in den neuen Verfassungstext zu finden. Dennoch haben diese Diskussionen die Öffentlichkeit erschreckt und haben dafür gesorgt, dass Leute Angst vor einem substanziellen Wandel bekamen.
Immer wieder gab es ja Umfragen im Vorfeld zu dieser Abstimmung. Am Anfang des Jahres sprachen sich noch über 60% für eine neue Verfassung aus. An der Urne hat sich nun gestern gezeigt, dass sich dieser Anteil umgekehrt hat, also eben über 60% waren dagegen. Was ist passiert in dieser Zeit?
Man muss unterscheiden zwischen der Befürwortung eines Verfassungsprozesses, also die Notwendigkeit einer neuen Verfassung für Chile, und der Zustimmung für diesen spezifischen Verfassungstext oder für einen Verfassungstext, der von diesem Verfassungskonvent erarbeitet wurde. Und die Forderung nach einem neuen Verfassungstext ist nach wie vor da. Aber die Ablehnung bezog sich ziemlich konkret auf diesen Text, weil man ihn kannte und nicht mochte oder weil man ihn nicht kannte, aber eine Meinung über die Arbeit des Verfassungskonventes hatte. Gleichzeitig muss man erwähnen, dass der Wahlkampf, der in den viel, viel Geld eingeflossen ist, da gab es ein gewisses Ungleichgewicht. Die Ablehnung bekam 3-mal so viel finanzielle Unterstützung im Wahlkampf als die Zustimmung. Und das hat einen Einfluss auf die Meinungsbildung.
Ja, diesen Abstimmungskampf, den kennt man in der Schweiz ziemlich gut. Auch in Chile gab es einen Abstimmungskampf im Vorfeld von diesem Urnengang. Wie verliefen denn die Debatten inhaltlich in diesen Wochen und Monaten zuvor?
Die Debatten waren jetzt nicht besonders differenziert, was den Inhalt und die verschiedenen Bestimmungen der Verfassung betrifft. Vielmehr ging es um Zustimmung oder Ablehnung. Das ist verständlich. Jeder Wahlkampf, wo es um ein Ja oder Nein geht, findet eine Vereinfachung statt und eine Polarisierung. Dennoch, was viele gesagt haben, war in dieser Debatte: Diesen Verfassungstext wollen wir nicht. Wir wollen eine weitere Option erarbeiten. Und jetzt hat Präsident Boric gesagt, er hat das Votum der Bevölkerung verstanden und setzt sich weiterhin für einen Verfassungsprozess ein, der aber nun anders aussehen sollte und bei dem vielleicht der Kongress eine entscheidende Rolle spielen sollte. In diesem Kongress haben die Konservativen und die politische Rechte eine höhere Repräsentation, als die sie im Verfassungskonvent hatten. Von daher ist es zu erwarten, sollte der Kongress eine zentralere Rolle spielen, wird man von einem moderateren Wandel ausgehen müssen.
Ja, was bedeutet denn dieses wuchtige Nein von über 60% für diesen Verfassungstext, für den neuen chilenischen Präsidenten Gabriel Boric? weil seine Wahl war ja eng verknüpft mit den landesweiten Protesten vor 3 Jahren, die den Reformprozess überhaupt ausgelöst haben. Und Boric teilt ja auch viele der Werte, die in dieser Verfassung hätten verankert werden sollen.
Es ist natürlich eine Schwächung des Präsidenten, weil er sich nicht nur für einen Verfassungsprozess eingesetzt hat, sondern auch für die Zustimmung dieses konkreten Verfassungstextes. Dennoch, es ist klar, dass vieles gekommen ist, um zu bleiben. Das heißt, Gesichtspunkte der Inklusion, zum Beispiel die paritätische Besetzung von politischen Institutionen, wo 50-50% Frauen und Männer drin sitzen, oder die Inklusion von diversen Identitäten im Genderbereich, LGBTQ-Gruppen oder die Anerkennung der Rechte der Indigenen. Es ist nicht zu erwarten, dass das nicht mehr auftaucht in einem erneuten Verfassungsprozess oder in einer zweiten Version eines Verfassungstextes. Vieles von dem, was in dieser Phase jetzt Thema war, wird auf der Agenda auf jeden Fall bleiben.
Claudia Ziller ist Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Radio Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Wir hören uns wieder morgen um 11. Dann werfen wir einen Blick in die beiden aktuellen Abstimmungsvorlagen zur AHV 21. Für die Beiträge der heutigen Sendung sorgte Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Raldi, wünscht einen schönen Tag. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.